Wir haben ja eine Predigtreihe, die heißt Hashtag Jesus. Und in dieser kurzen Predigtreihe vor Ostern schauen wir uns die Leidensgeschichte von Jesus an. Oder man nennt das auch die Passionswoche. Und wir legen hier einen Schwerpunkt auf die letzten 24 Stunden. Trotzdem ist das, glaube ich, mal ganz wichtig, zumindest für mich war das ganz wichtig, mal nochmal darüber nachzudenken, was ist eigentlich die Passionswoche, was ist in dieser Woche eigentlich geschehen. Und als ich so über das Thema nachgedacht habe, habe ich erstmal überlegt, was heißt überhaupt Passion? Ja, ein bisschen wusste ich das natürlich, habe aber nochmal nachgeguckt, kommt von dem lateinischen Wort Passio und das heißt Leiden und davon abgeleitet auch das Wort Leidenschaft. Und es geht also um das Leiden, um die Leidenswoche, in der Jesus gelitten hat, vor allem in den letzten 24 Stunden. Und es geht auch um die Leidenschaft, mit der er zum Kreuz gegangen ist. Und diese Woche wird in den Evangelien, Matthäus, Lukas, Markus und Johannes, mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten beschrieben, aber alle beschreiben diese Woche ganz gut und man hat da ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Und ich mache jetzt mal mit Folgendes mit euch. Wir gehen einmal kurz diese Woche durch, dass ihr auch so einen kleinen Überblick bekommt. Und das geht los mit dem Palmsonntag. Das ist der Sonntag, wo Jesus auf einem kleinen Esel nach Jerusalem einreitet und die Menge völlig begeistert ist und denkt, das ist unser neuer Messias. Und Palmen, weil die Leute eben Palmen auf die Erde warfen und damit wedelten und es war eigentlich ein ganz toller, triumphaler Einzug in Jerusalem. Weil viele hatten im Kopf, was Sacharja mal gesagt hatte, es wird jemand kommen auf einem Esel. Und jetzt kam er da und ritt ein und man dachte, das ist der Messias. Am Montag drauf ging Jesus in den Tempel und regte sich zum zweiten Mal sehr auf, dass dieser Tempel eigentlich gar kein Ort mehr der Begegnung mit Gott war, sondern im Prinzip eine Börse geworden war. Hier wurde gehandelt, hier wurden vernünftig Geschäfte gemacht und Jesus sagt, das geht ja gar nicht. Dafür ist der Tempel nicht vorgesehen. Und dann gab es Riesenkrawall und Jesus hat die Tische umgestoßen, hat die Leute rausgeworfen, wollte sie rauswerfen. In diesem Tag, am Montag, fing er auch an, mit den Pharisäern im Tempel sich zu streiten. Es ging um seine Autorität und es gab da ganz harte Diskussionen und man merkte schon, dieser Jesus ist unglaublich lästig und es bahnte sich schon bei denen in den Köpfen an, den müssen wir loswerden. Dann ging er zum Ölberg und hielt dort eine lange Rede, das ist die sogenannte Ölbergrede. Da sprach er über die Endzeit, was mal ganz, ganz in Zukunft passieren würde und wie auch er wieder auf die Erde zurückkommen würde. Das ist eine lange Rede, sehr interessant. Am Donnerstag, das passierte also zwischen Montag und Donnerstag, also Dienstag, Mittwoch, am Donnerstag war dann dieses berühmte Abendmahl, wo das Passafest gefeiert wurde und Jesus auf einmal mit seinen Freunden in einem Raum saß und auf einmal etwas ganz Neues sagte. Und er sagte, wir denken nicht mehr an ein Lamm, wir denken nicht mehr an Ägypten, sondern demnächst werdet ihr an mich denken, denn ich bin das Lamm, ich werde gebrochen. Und die Freunde, die Jünger, verstanden das überhaupt nicht, was da jetzt so passierte und was er da sagte. Hinterher haben sie es verstanden. Nach diesem Abendmahl geht er in den Garten Gethsemane, da ist er öfters mit seinen Freunden gewesen und wusste, jetzt wird die nächsten Stunden werden ganz, ganz harte Stunden. Und er sagte, ich muss beten. Und er betet dort, weil er wusste, was jetzt kommen würde. Und er brauchte Kontakt zu seinem Vater und er hoffte, dass seine Freunde mitbeten würden, was sie aber nicht getan haben, weil sie sehr müde waren und immer eingeschlafen sind. Dreimal weckt er sie, aber sie kriegen es einfach nicht hin. Und dann kommt Judas in der Nacht in diesen Garten mit einigen Soldaten und verrät ihn mit einem Kuss, sodass die Soldaten wussten, das ist Jesus. Und sie nehmen ihn dann gefangen, fangen schon an, ihn zu schlagen und zu misshandeln. Und dann Donnerstagnacht kommt es zu verschiedenen Schauprozessen, wo Jesus einmal bei den Juden angeklagt wird. Und nachdem es sehr schwierig ist und man Zeugen geholt hat, die sich alle widersprechen, kriegen sie es irgendwie hin, ihn anzuklagen und zu sagen, den Mann müssen wir töten, der muss verurteilt werden. Konnten sie aber als Juden nicht selber machen, weil die Römer die Herrscher waren, also müssten sie zu den Römern gehen, zu Pilatus. Und Pilatus schaut sich Jesus an, wir kennen diese Geschichte, die meisten, und er sagt, eigentlich finde ich keine Schuld an diesem Mann. Er schickt ihn zu Herodes, Herodes schickt ihn zurück zu Pilatus, und irgendwann sagt Pilatus, Feierabend, hier geht es auch so ein bisschen um meine politische Karriere, außerdem hasste der die Juden, er konnte ihnen was reindrücken, und er sagt, okay, dann kreuzigt ihr ihn, dann kreuzigen wir den. Und dann verurteilte er Jesus zur Kreuzigung und er ließ ihn vorher noch gewaltig auspeitschen mit Geißeln. Das sind so Peitschen mit so kleinen Eisen- und Knochenstückchen drin. Und ließ Jesus durch seine Soldaten misshandeln, verhöhnen und wirklich ganz schrecklich foltern. Ich musste an dieses Abu Ghraib-Gefängnis denken im Irak, als ich das nochmal las, wo auch Menschen sowas Ähnliches gemacht haben. Menschen, Soldaten, amerikanische Soldaten, Iraker wie Hunde behandelt haben, an Leinen auf Stühle gestellt haben, an Strom angeschlossen haben, ausgepeitscht haben, Kapuzen drüber, Hunde auf sie gehetzt haben. Es ist heute genauso. Und damals war es auch ganz schlimm und Jesus war völlig misshandelt. Am Freitagmittag, Jesus musste sein Kreuz, sein Folterinstrument selber zu der Hinrichtungsstätte tragen, wurde er gekreuzigt auf Golgatha. Und am Freitagabend, als er gestorben war, wurde er in ein Felsengrab gelegt, ganz nah beim Hügel Golgatha. Und am Sonntag ist er vom Tod auferstanden. Das ist mal ein kurzer Überblick über diese Woche. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, habe ich was vertauscht? So. Blätter. So. Wir haben gesagt, in unserer Predigtreihe wollen wir gerade auf die letzten 24 Stunden einen Blick werfen und da gibt es ganz unterschiedliche Predigten zu. Und diese letzten 24 Stunden zum Kreuz hin, das war wirklich kein Spaziergang für Jesus. Wer den Film The Passion von Mel Gibson mal gesehen hat, der weiß, ich habe das gerade auch schon so ein bisschen beschrieben, was das für eine harte Tortur war, wie brutal das war. Ich will das nicht nochmal alles wiederholen. Und als ich mich länger damit beschäftigt habe nochmal, ich habe das lange nicht mehr gelesen, diese Geschichte. Früher habe ich das sehr oft gelesen, aber jetzt lange Zeit nicht mehr. Und als ich mich da jetzt nochmal so intensiv mit beschäftigt habe, über die Gemeinheiten und Verlogenheiten und die Perversionen und die Foltermethoden und diese ganzen Gerichtsurteile und Verhandlungen, da habe ich gemerkt, hey, das macht nochmal was mit mir. Und ich habe versucht, mich in diese Situation hineinzudenken, auch in die Person hineinzufühlen, in die Soldaten, in Pilatus, alle Beteiligten, Jesus, in seine Freunde, seine Mutter, seine Jünger, und das macht was. Und das hat so ein bisschen nochmal Bewunderung für dieses Leiden und diese Leidenschaft in mir ausgelöst, die Jesus hatte. Und das hat mein angekrustetes Herz, muss ich mal ehrlich sagen, ein Stück weicher gemacht. Und ich kann euch das nur empfehlen, das auch nochmal wirklich intensiv zu lesen. Heute werden wir einen Blick auf diesen Leidensweg werfen, und zwar, wo Jesus, er war durch Jerusalem mit dem Kreuz auf dem Rücken gegangen und war jetzt am Stadttor angekommen. Und vom Stadttor bis zum Hügel Golgatha, da passierte etwas, und diesen Moment wollen wir uns jetzt gemeinsam angucken. Das waren ungefähr 5 bis 10 Minuten, die man als normaler Mensch, so habe ich das gelesen, gehen musste, von dem Tor bis zum Hügel, was wahrscheinlich für Jesus eine Ewigkeit war. Furchtbar gegeißelt, ich muss das nochmal sagen, so eine Geißel reißt, wenn man daran zieht, hakt die sich in das Fleisch ein und es reißt wirklich die Haut bis auf die Muskeln runter. Also es war wirklich ganz schrecklich, die Dornenkrone aufgeschlagen in den Kopf. Eigentlich habe ich gedacht, wie kann der überhaupt noch einen Meter gehen? Und er geht jetzt, kommt an das Tor und dann passiert etwas. Und das, diese Stelle lesen wir in der Bibel mal gemeinsam, wie sie da beschrieben wird. Dann führten sie ihn, einmal weiterklicken, dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Der geschwächte Jesus schaffte es einfach nicht mehr, als er an dem Tor ankam, noch weitere Schritte zu gehen. Mit diesem schweren Kreuz, manche sagen auch, dass es nur dieser Balken natürlich ihn viel größer war auf dem Rücken und er brach zusammen. Und dann taucht auf einmal dieser Simon auf. Neugierig und ich habe hier mal so Szenen aus dem Film, ein Soldat sieht ihn, vielleicht war es ein kräftiger Mann und sagt, hey, du, komm mal her. Und der wollte eigentlich nur gucken. Und dann wird er genommen, gepackt und dann muss er auf einmal dieses Kreuz überlegen. Und wir wollen mal so ein bisschen, das ist so mein Vers, den ich heute habe, über diese Geschichte, diesen kleinen Vers nachdenken, diese kleine Begebenheit und mal überlegen, was wir daraus lernen können. Also zunächst muss man erstmal fragen, wer ist dieser Simon überhaupt? Da steht, das ist ein Mann, der kommt aus Kyrene oder Cyrene, wie man das auch nennen will. Und das ist eine Küstenstadt in Nordafrika, heute Libyen. Und da gab es eine große jüdische Gemeinschaft. Und wahrscheinlich war Simon ein Pilger, der von dort gekommen war, eine lange Reise und hat gesagt, das Passafest, das konnte man nämlich damals nur in Jerusalem feiern, hat sich aufgemacht dahin. Vielleicht hat er auf dem Feld geschlafen, weil er keinen Platz hatte, weil alles voll war, um dieses in der Stadt, um das Passafest zu feiern. Und er kam dann von diesem Feld, vielleicht hat er auch da gearbeitet, da steht, er kam gerade vom Feld und er sieht die Prozession, er sieht die Schreie, den Staub, er sieht die Soldaten und er geht neugierig dahin und guckt, wie wir das auch machen würden, was ist da eigentlich los? Und dann wird aus einem Mann, der eigentlich Zuschauer sein möchte, jemand, der aus der Reihe der Zuschauer herausgezogen wird. Und er wird gezwungen, das Kreuz von einem für ihn erstmal Mörder zu tragen, nach Golgatha zu tragen. Und mal nebenbei, wahrscheinlich ist er der Einzige, der in diesem Moment ein bisschen Jesus Erleichterung gibt und ihm die Last abnimmt. Und manchmal, und jetzt komme ich einfach schon mal zu der Anwendung, passiert das auch in unserem Leben, dass wir zum Handeln gezwungen werden. Durch bestimmte Umstände müssen wir unsere passive Haltung verlassen. Wir müssen aus der Reihe der Zuschauer raustreten. Du kannst mal das nächste Bild machen, genau. Aus dem Sessel gehen, wo es so schön gemütlich ist und müssen diesen verlassen. Und auf einmal wird so unsere tägliche Routine, wenn wir so gerade von unserem Feld kommen, unterbrochen. Mich hat dieser Ausdruck, das ist ja nur eine, Jutta sagte, was willst du denn über diesen einen Bibelvers sagen? Da steht ja so wenig drin. Aber mich hat dieser Satz, der gerade vom Feld kam, irgendwie so getroffen. Weil man so oft so gerade vom Feld kommt. Ja? Man ist so, kommt vom Beruf nach Hause, vielleicht von der Uni, von der Schule, man ist müde und hat so seinen Tagesauflauf und dann auf einmal, zack, bricht da sowas rein in unseren Tag. Auf einmal ruft ein Freund an und sagt, hey, ich habe ein Riesenproblem, ich brauche gerade mal jemanden zum Reden. Jemand hat einen Unfall vielleicht und braucht Hilfe oder irgendetwas passiert, wo wir auf einmal gefordert sind. Und dann hast du die Chance, die Last eines anderen Menschen vielleicht für einen Moment oder eine gewisse Zeit auf deine Schultern zu nehmen und ihm Erleichterung zu verschaffen. Und natürlich lieben wir alle keine Unterbrechungen. Vor allem die strukturierten Menschen unter uns, die ihren Tag so geplant haben, auch ihre Freizeit, die mögen das nicht, wenn irgendwelche Unterbrechungen kommen. Aber ich glaube, darum geht es gerade. Die Unterbrechungen in deinem routinierten Alltag, durch die Gott dich anspricht, nicht zu verpassen, um anderen ein Stück Last abzunehmen und anderen was Gutes zu tun. Das ist das Erste, was wir lernen können. Achte auf die Unterbrechungen in deinem Leben. Wenn ihr das heute mitnehmt, das war für mich ein ganz wichtiger Satz, achte auf die Unterbrechungen in deinem Leben, wo du anderen eine Last abnehmen kannst. Mein Thema lautet ja frei von Passivität, das habe ich ja gar nicht gesagt, aber das ist so das Thema, was ich vorgegeben bekommen habe. Es gibt also Situationen in unserem Leben, wo wir quasi gezwungen werden, aus der Passivität rauszukommen, um aktiv zu werden. Es gibt aber auch Momente, wo ich freiwillig aktiv werde, wo etwas in meinem Innern passiert, Momente, wo Gottes Geist mich anspricht, und ich finde, das hat noch eine ganz andere Qualität. Und das Interessante ist, so circa eine Woche vor der Kreuzigung sitzt Jesus bei einem guten Abendessen bei Freunden. Er hatte in Bethanien drei Freunde, Maria, Martha und Lazarus. Und das war so eine kleine Oase, wo er immer mal zwischendurch wieder hingehen konnte in dieses Haus. Die hatten ein sehr offenes Haus und das waren wirklich so ganz innige Freunde. Und an diesem Abend sitzt er dort beim Abendessen und dann macht die Gastgeberin Maria etwas ganz Seltsames. Sie zieht auf einmal ein kleines Fläschchen aus der Tasche und gießt ein sehr stark riechendes Öl auf die Füße von Jesus. Vielleicht massiert sie die Füße damit, sie salbt sie, so wird das genannt, und trocknet sie mit ihren Haaren ab. Und das sehen sofort einige und es fängt auch an zu riechen, es riecht gut. Aber da sind so ein paar Leute auch unter den Freunden und sagen, das ist ja völliger Blödsinn, was machst du denn jetzt hier? Das Ding, was du da gerade ausgibst, kostet ein Jahresgehalt. Überlegt mal, ihr müsstet ein Jahresgehalt für ein Parfümfläschchen hinlegen. Ich habe mal nachgeguckt, die teuerste Parfüm kostet, glaube ich, irgendwie 3.000, 4.000 Euro, so ein kleines Fläschchen. Das kippt ihr, ein Jahresgehalt, schön gespart für die Rente, kippt ihr jetzt auf Füße. Da kann ich verstehen, dass der eine oder andere sagt, naja. Und dann war natürlich auch noch die Idee, das hätte man natürlich auch für Arme ausgeben können oder für Hilfsbedürftige. Aber nein, sie macht das so. Und wie reagiert Jesus? Jesus sagt zu den Leuten, hey, Freunde, es tut mir so gut, was die Frau macht. Und ich weiß, warum sie das macht. Diese Frau schätzt mich wert und ich schätze das so wert, dass sie das für mich heute Abend tut. Und er wusste, dass die nächste Zeit nicht einfach werden würde. Er war so viel gelaufen, er war so viel gegangen. Und jetzt ist jemand und tut ihm was Gutes an den Füßen. Man hätte auch einen Esel kaufen können, weiß ich nicht, ein paar vernünftige Sandalen von Deichmann oder irgendwas mit dem Geld. Aber Jesus sagt, das brauche ich alles nicht. Das ist irgendwas, das kommt von innen. Maria hatte so einen Impuls und die Dankbarkeit und Wertschätzung, die sie hatte, veranlasst sie dazu, ihre ganze Kohle zu nehmen und etwas völlig Verrücktes zu machen, um Jesus was Gutes zu tun. Und Jesus sagt in Markus 14, diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch, überall in der Welt, und das geschieht heute, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht darum geht, wenn wir davon sprechen, dass wir aktiv werden sollen, dass wir aus Dankbarkeit und Wertschätzung jeden Tag die Füße von jemandem salben, tagelang, Wochen oder Monate, das Kreuz von einem anderen tragen, so quasi in so einen Aktionismus verfallen. Es geht auch darum, nicht darum, dass, ich sage das mal heute, dass so als so eine Moralpredigt verstanden wird und dass man sich nochmal einmal ein bisschen mehr Mühe gibt, dass man nochmal eine neue Aufgabe vielleicht übernimmt, mehr tut. Ihr kennt den Satz, den gab es früher auf so einem schönen Bild, da hing Jesus am Kreuz und darunter stand, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das ist so ein Drucksatz, der Druck ausübt. Und das impliziert so ein bisschen, hey, du musst jetzt aber auch mal ein bisschen was tun. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen Und jetzt bist du dran. Jetzt linder du mal die Not eines anderen. Du musst spenden, du musst, du musst, du musst. Und mir ist das nochmal so klar geworden, im Prinzip können wir Jesus nichts zurückgeben. Es geht nicht um ein Abarbeiten. Liebe kann man nicht bezahlen. Ja, kann und muss man nicht bezahlen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, glaube ich, dass wir diesen Moment, wo Gottes Geist dich und mich berührt, wenn wir so seine leise Stimme hören in unserem Alltag, vielleicht gerade bei der Arbeit, wo auch immer unser Feld ist, dass wir dann reagieren und nicht passiv bleiben. Wenn wir jetzt gerade denken, jetzt haben wir aber gerade mal selber eine Pause verdient. Jetzt bin ich gerade müde und die Serie ist so spannend, da kann ich jetzt nicht ans Telefon gehen. Dass wir dann, wenn wir so einen Impuls bekommen, aufstehen und sagen, hey, jetzt doch. Es gibt ja so viele sachliche Gründe, wo man so einen Impuls ersticken kann. Ja, also das Geld den Armen geben, wie die das zu Maria sagte. Ja, oder wir denken dann, jetzt sind aber mal andere dran. Warum jetzt ich? Wird mir denn auch geholfen? Man hat ja tausend so Sachen im Kopf. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir auf die Stimme des Geistes hören. Warum, werde ich gleich nochmal dazu sagen. Und es geht auch darum, dass wir die Motivation unseres Handels nochmal überdenken. Ich kann aus Anstand und Nettigkeit jemandem helfen und das ist, glaube ich, absolut gut. Ich kann aber auch in dem anderen nicht nur irgendeinen Menschen sehen, sondern Jesus sehen. Und ich glaube, das gibt mir nochmal was ganz anderes. Ich glaube, dass Jesus mich, dass die Liebe Jesus mich dann echt berühren kann und mich auch nochmal ganz anders motiviert und mir Kraft gibt, einem anderen Menschen meine Schultern hinzuhalten, um ihm mit Freude und Liebe ein Stück Last abzunehmen. Paulus sagt in 2. Korinther, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Jesus Christus. Also der zweite Punkt, achte auf die Stimme des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und ich will noch ganz kurz mit euch einen Moment mal darüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich, das Kreuz, so ein bisschen habe ich das ja schon gesagt, diesen Kreuzesbalken auf die Schultern zu nehmen. Was bedeutet das eigentlich, den Kreuzbalken für Jesus zu tragen? Jesus ist ja nicht mehr da, ne? Also können wir auch nicht mehr ein Kreuz tragen. Und andere laufen auch nicht mit dem Kreuz rum. Ich habe noch keinen gesehen. Also muss man sich ja überlegen, was bedeutet das? Und am besten lassen wir Jesus das selber sagen. 3 Tage vorher hat er das nämlich auf diesem Ölberg, ich habe von dieser Rede gesprochen, gesagt. Da sagt er selber, was immer ihr für einen meiner Brüder oder Schwestern getan habt, und wäre es noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Weil die fragten sie auch damals, naja, wie können wir den Menschen helfen, was können wir tun? Vor allen Dingen Jesus, wie können wir dir helfen? Und Jesus sagt, hey, der wusste ja, irgendwann bin ich weg. Und da sagt er, was immer ihr an meinen Brüdern und Schwestern zu tun versäumt habt und wäre es noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. Und ich glaube, jedes Mal, das war so für mich irgendwie auch nochmal so ein cooler Gedanke, wenn wir von der Not eines Menschen berührt werden und ihm helfen, seine Last, dass sie gelindert wird, dass wir ihm die vielleicht abnehmen für eine Zeit, dann haben wir Jesus im Nachhinein ein Stück Last auf dem Weg zum Kreuz abgenommen, ihm wertgeschätzt und ihm gezeigt, hey, dass wir ihn lieben. Also wenn du berührt wirst von der Not, vielleicht von der Einsamkeit eines Menschen, du weißt, der ist im Moment ziemlich alleine, du spürst das, dann leiste ihm Gesellschaft. Wenn du merkst, da ist ein Mensch im Moment in deiner Nähe sehr hilflos in einer bestimmten Situation und der braucht einfach mal jemanden zum Reden, der braucht jemanden, der ihm vielleicht auch mal ganz praktisch unterstützt, hey, dann mach das. Du siehst, dass eine Beziehung gerade ziemlich kaputt geht bei Freunden und eigentlich weißt du, brauchen die mal jemanden, mit dem sie reden können. Und das sind so schwierige Situationen, die stressig sind und die man eigentlich nicht so gerne hat. So schwierige Gespräche führen. und zu sagen, hey, das mache ich jetzt aber, ich gehe jetzt dahin, ich rufe jetzt an, ich schicke eine SMS, ich rede mit demjenigen. Ich nehme mir die Zeit, ich bitte Gott, dass er mir hilft, aber vielleicht kann ich diesen beiden im Moment mal mit Rat und Tat zur Seite stehen und im Gespräch ihnen helfen. Jemand ist in Trauer, weil er einen starken Verlust hat und du weinst einfach mit ihm. Du bist berührt, weil jemand eine Krankheit hat und du hilfst demjenigen ganz praktisch. Du weißt, dass er alleine vielleicht zum Arzt gehen muss und du gehst bei den Arztterminen mit, du besuchst ihn, du betest mit ihm und nimmst in einem Stückchen Last weg. Du bist berührt, du merkst, da wird gerade eine ganz große, fiese Ungerechtigkeit ist da, die gerade mit einer Person oder vielleicht mit einer Gruppe geschieht. Und du bist derjenige, der angesprochen wird von Gott. Und dann ist es an dir, aus der Reihe zu treten und dich vor diese Person zu stellen, für sie zu kämpfen und nicht zu sagen, naja, lass sie mal alleine machen. Vielleicht bist du auch berührt von der Passivität der Leute um dich herum. Und du merkst, hier stimmt was nicht. Wir sind hier alle passiv, keiner bewegt sich, keiner rührt sich. Hier muss einer mal den ersten Schritt gehen. Und dann machst du das, weil Gott dich berührt. Und ein letztes Beispiel, vielleicht siehst du auch eine finanzielle Not eines Mitmenschen und du weißt, hey, ich habe im Moment genug Geld, ich kann helfen und du machst das. Dann ist das immer ein Stückchen den Kreuzbalken von Jesus tragen. Jetzt kann man sagen, ja, ich habe nicht die Begabung dazu, aber um Gutes zu tun, um Lasten abzunehmen, hey, da braucht man keinen Gabentest zu machen. Das kann jeder. Dazu braucht man kein toller Prediger sein, da braucht man nicht ein begabter Musiker zu sein, da muss man auch kein Handwerker sein, ein besonders frommer Mensch, nicht besonders kreativ oder gut organisiert oder viel Geld haben, nichts. Lasten abnehmen, Lasten tragen, das kann eigentlich jeder. Ja? Und Gott mutet uns die Last zu, die wir tragen können. Und manchmal sind es ja diese ganz kleinen Dinge, die wir tun können. Ich sage das jetzt mal. Im Gottesdienst zum Beispiel auf jemanden zugehen, das haben wir schon so oft gesagt, der alleine ist und sonst keinen kennt. Hallo zu sagen, hey, wie geht's dir, was machst du? Mal einen Kaffee spendieren. Jemand hat gerade ein Problem mit seinem Auto, du leihst ihm sein Auto. Du bist freundlich zu jemandem und bekundest echtes Interesse. Oder du sagst zu jemandem, hey, sollen wir mal beten? Wir hatten jetzt Hauskreis und ich habe das abgesprochen, Martina ist ja im Moment schwer krank. Und wir sprachen im Hauskreis übers Beten, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf kamen, und dann sagte Martina, hey, ihr glaubt gar nicht, wie wichtig das für mich ist, dass andere für mich beten. Und ich hatte eine Arbeitskollegin und die geht in eine Gemeinde und dann hörte ich, dass diese Gemeinde, obwohl ich die Leute gar nicht kenne, für mich beten. Und ein Satz ist mir hängen geblieben, Martina, da hast du gesagt, ich bin so dankbar, dass andere das im Moment für mich übernehmen, weil ich das manchmal nicht mehr so gut kann. Und das hat mich irgendwie echt ziemlich berührt, weil das ist manchmal so, dann kann man selber nicht. Und dann sind andere da, die die Schultern hinhalten, die die Hände heben und beten. Es gibt einen englischen Staatsmann und Denker, der hat ein schönes Zitat gesagt. Der heißt Edmund Burke, ihr werdet ihn jetzt sehen, da ist er, mit seinem holden Antlitz. Und der hat einen coolen Satz gesagt, niemand begeht einen größeren Fehler als jener, der nichts tut, weil er nur wenig tun kann. Ja? Das ist ja oft bei uns so. Wir denken, ach, da ist auch so wenig, brauchen wir jetzt gar nichts machen. Ja? Fand ich richtig cool. Zum Schluss möchte ich noch euch mit einem Vers Mut machen. Das ist ein Vers, das ist glaube ich auch ein Lieblingsvers von meinem Papa immer gewesen, den er morgens in der Bibel schon mal vorlas. Am Tisch, da steht in Sprüche 11, die segnende Seele wird reichlich gesättigt und der Tränkende wird auch selbst getränkt. Und egal, ob du jetzt zwangsläufig unterbrochen wirst oder vom Heiligen Geist angesprochen wirst, angestupst wirst, sage ich mal, und dem dann folgst, das ist immer mit Segen verbunden. Und wenn wir andere in einer schwierigen Situation entlasten können, auf die Unterbrechung aufpassen, aufstehen, heraustreten aus der Reihe der Zuschauer, dann macht das was mit uns, aber das macht auch was mit unserem Umfeld. Auch Simons Leben wurde verändert. Diese paar Minuten, man geht davon aus, dass er vorher noch kein Christ war oder Nachfolger von Jesus, ein Jude zwar, der dem jüdischen Glauben angehörte, aber von Jesus hat er wahrscheinlich noch nichts gewusst. Und jetzt sind sie da zu zweit und tragen das Kreuz mit unglaublich vielen Gedanken in seinem Kopf. Aber irgendwas muss passiert sein, dass Jesus ein Nachfolger von Jesus geworden ist. Und zwar warum? Markus erwähnt in dieser, Markus hat das Evangelium geschrieben, erwähnt in dem Bibelvers, dass Simon der Papa ist von Alexander und Rufus. Einmal weiterschalten. Und die Christen in Rom später, an die Markus dieses Evangelium geschrieben hat. Der hat das alles runtergeschrieben. Ich glaube, Petrus hat ihm das diktiert, so geht man davon aus. Teilweise hat er das auch selber erlebt. Auf jeden Fall hat er das geschrieben und an die Gemeinde in Rom geschickt. Und da steht dann im Römerbrief ganz am Ende, grüßt Rufus, den der Herr erwählt hat, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Scheinbar hat diese Begegnung von Simon und Jesus dazu geführt, dass Simon ein Nachfolger geworden ist, dass seine Frau an Jesus geglaubt hat und dann auch seine Söhne. Und ich habe mir dann vorgestellt, 36 Jahre später ungefähr, wo dieses Markus-Evangelium in Rom ankommt, vielleicht durch einen Boten gebracht, die Gemeinde sitzt da, ist ja so ein bisschen spinnig mal, es klopft einer, und bringt dann diese Rolle, wo das Evangelium geschrieben ist. Und dann steht ein junger Mann auf, Rufus, und fängt an zu lesen. Und dann kommt er an diese ganz kleine, kurze Passage von seinem Papa. Und dann liest er das, dass sein Papa das Kreuz für Jesus ein Stück getragen hat. Diese paar Minuten, die seinen Papa verändert haben, seine Mama, ihn und seinen Bruder, wahrscheinlich war der Vater schon längst tot. Und das ist mir so durch und durch gegangen. Ich habe gedacht, wow, so ein kleiner Moment und so viel Veränderung. Als Maria die Füße von Jesus gesalbt hat, da hat das Jesus unglaublich gut getan. Und das Coole ist, man liest in dieser Geschichte, das ganze Haus wird von diesem Duft erfüllt. Und ich stelle mir vor, dass an dem Abend, das war vielleicht echt ein offenes Haus, das ist ja auch so ein bisschen orientalisch, die Leute kommen rein und die Leute sagen, hey, was riecht das denn hier so geil bei euch in der Bude? Ja, sagen die, gehen mal zu den Füßen von Jesus, da kippt es aber um. Ja? Jesus wurde dadurch in den Mittelpunkt gerückt, die ganze Sache, die Leute rochen das und waren irgendwie cool, hey, hier riecht es mal richtig gut. In unseren müffligen Buden, da ist oft so viel Staub und so viel Mief. Und hier heute Abend, es riecht nach gutem Essen, aber es riecht auch irgendwie nach einem guten Parfüm. Andere, das Umfeld bekommt auch einen Segen. Andern dienen bedeutet immer, dass ich mit meinem eigenen Leben einen Segen bekomme, natürlich. Und auch, dass das Umfeld positiv beeinflusst wird. Und ich wünsche uns das, dass diese ganz kleine Stelle von diesem einen Mann uns hilft, auf die Unterbrechung zu achten, auf das Reden des Geistes und dass wir Menschen werden hier in dieser Gemeinde, die sich ja unter ihr Logo geschrieben haben, leben, lieben, dienen, dass wir Menschen werden, die anderen ein Stückchen Last abnehmen können. Mit einem letzten Vers möchte ich enden aus Jesaja 58. Lest ihn einmal mit. Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus, sagt Gott. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Ich fand das irgendwie cool, ja, dass das so betont wird, was mit uns geschieht, wenn wir Lastenträger werden.